Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Er steht in Markus 1, die Verse 40 bis 45. Ich lese aus der Basisbibel. Einmal kam ein Mann zu Jesus, der an Aussatz erkrankt war. Er fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann wurde geheilt und rein. Sofort schickte Jesus ihn weg. Dabei schärfte er ihm ein: Pass auf, dass du niemandem irgendetwas davon erzählst. Geh, zeig dich dem Priester und bring die Opfer, um deine Reinheit wiederherzustellen. So hat Mose es vorgeschrieben. Dadurch sollen alle erfahren, dass du geheilt worden bist. Aber der Mann ging weg und verkündete überall, was Jesus getan hatte. Bald konnte Jesus nicht mehr unerkannt in eine Stadt kommen. Deshalb blieb er an einsamen Orten. Trotzdem kamen die Leute von überall her zu ihm.
Ich bin verheiratet mit Jorine und wir sind hergezogen, um eine frische Form von Kirche zu gründen in Rostock-Eversagen. Und Rostock-Eversagen ist eine wunderschöne Nachbarschaft mit ganz vielen Blöcken und viel Grün dazwischen, mitten zwischen der wunderschönen Rostocker Innenstadt und der Ostsee. Also besser kann man eigentlich kaum leben, würde ich sagen. Wir haben 17.000 Nachbarn und Nachbarinnen um uns herum, die wir versuchen zusammenzubringen, damit Eversagen ein schönerer Ort wird. Und nicht nur das, wir wollen auch Möglichkeiten bieten, Jesus zu entdecken, nennen wir das. Also Angebote, wo man sich auseinandersetzen kann und darf mit Jesus. Das mache ich sehr leidenschaftlich mit einem ganz tolles Team, mit Bene und Linda zusammen und mit meiner liebe Frau Jorine. Genau, ich habe 3 Kinder, Nora, Jano und Nick. Die sind 6, 3 und 2 Jahre alt, also richtig lebendig. Und meine Frau freut sich bestimmt, wenn ich wieder nach Hause komme und sie das nicht alles ganz alleine leisten muss. Genau, in meiner Freizeit gerne ein bisschen. Da kommt man so schön runter, wenn man richtig viel mit Menschen zu tun hat den ganzen Tag. Also ich baue Kartoffeln an und sowas. Genau, in so einem wunderschönen Kleingartenkolonie. Das finde ich echt was Großartiges an der Osten Deutschlands. Ne? In den Niederlanden gibt es sowas, wenn dann kaum und klein und teuer. Und ich habe halt ein Grundstück von 300 Quadratmeter und es kostet gefühlt nichts. Also das ist richtig schön. Und dazu spiele ich noch Fußball bei FC Einheit Rostock, also eine sehr ambitionierte Kreisklasse-Mannschaft. Leidenschaftliches Fußball, viel Kampfgeist, ein bisschen weniger Taktik, aber das ist sehr schön, weil dadurch fällt auf, dass ich eigentlich ein mittelmäßig begabter Fußballspieler bin, der ein paar Sachen gut kann, aber das meiste eigentlich nicht so richtig. Aber das ist so schön, ne? Das ist so eine Männertruppe und das spielt man eigentlich gemeinsam, dass man Champions League spielt. Ne? Also das erzählen wir uns gegenseitig und manchmal glauben wir das tatsächlich. Und ich merke, ich lasse mich da manchmal auch so ein bisschen verführen. Ich habe letztens nämlich in der Kreisklasse mit Schmerztabletten gespielt und da sagte meine Frau, sag mal, bist du eigentlich, geht's noch so? Ne? Aber das ist so die Männergemeinschaft, worin wir unterwegs sind, worin wir unser Leben teilen. Das ist ganz cool und auch an vielen anderen Stellen. Linda erzählt später noch ein bisschen was zu Haltepunkt E und was gerade bei uns geht. Ja, ich freue mich heute bei euch predigen zu dürfen. Ich war einmal bei mittendrin, also am Hauptbahnhof irgendwo im Sommer, ewig her. Also damals gab es auch noch keine Masken und Corona, kann man sich kaum vorstellen, oder? Und wir hatten mal einen ganz coolen Besuch von so einer Truppe. Ich freue mich heute hier zu sein und ich finde es großartig, gemeinsam mit euch unterwegs zu sein. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus dem Markus-Evangelium, ganz am Anfang von dem Markus-Evangelium, wo Jesus öffentlich auftritt. Und Jesus begegnet da einen aussätzigen Mann, einen, vielleicht könnte man auch sagen, an Lepra erkrankten Mann, und er heilt ihn. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was so eine Geschichte uns eigentlich heute zu sagen hat. Was sagt es uns eigentlich über diesen Mann? Was war denn das eigentlich Unreinheit in der Bibel? Also vielleicht bist du hier heute zum ersten Mal und denkst, ich bin in der Kirche und es geht über Unreinheit. Was sind das bitte für ein Vokabel? Darin wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen. Was bedeutete das eigentlich, Unreinheit? Erstens, zweitens, Jesus und Unreinheit. Wie begegnet Jesus Unreinheit? Und was verändert sich eigentlich genau, wenn er diesem Mann begegnet? Drittens, wir und Unreinheit. Sind Unreinheit Dinge, Reinheit, Unreinheit, sind das Begriffe, die irgendwas mit uns zu tun haben könnten oder überhaupt nicht? Wollen wir tiefer hineinsteigen? Und viertens, Unreinheit in unsere Städte. Wie spielt eigentlich Reinheit, Unreinheit heute ein Begriff in unserem Kontext und welche Auswirkungen darauf kann das Evangelium haben? Wie schon erzählt, ich komme aus den Niederlanden und ich habe gelernt, dass es ganz wichtig ist in der deutschen Kultur, dass man immer klarer Absprachen trifft. Also in den Niederlanden lebt man manchmal so ein bisschen mehr in Situationen hinein und da passieren die Dinge und da kommt man auch irgendwie zum Ziel, aber es ist teilweise, würde ich sagen, auch wenn die Kultur, die deutsche Kultur sehr ähnlich ist, ein bisschen mehr aus dem Bauch heraus, aber in Deutschland muss alles gut abgesprochen, geklärt und geordnet sein. Deswegen heute geklärte, geordnete Predigten mit 4 Punkte. Die Unreinheit des Mannes, erstens, zweitens Jesus und Unreinheit, drittens wir und Unreinheit und viertens Unreinheit und unsere Städte. Okay? Jesus begegnet einen unreinen Mann. Ein Mann, der an Aussatz erkrankt war. Und diesen Mann war isoliert, so richtig, außerhalb der Stadt lebend und er war krank. Wahrscheinlich hatte er Lepra. Und Lepra, das habe ich so ein bisschen gegoogelt, das erzählt einem dann die World Health Organization oder das Robert-Koch-Institut, was das denn so ungefähr ist. Und vielleicht gibt es Leute hier heute, die da viel mehr Ahnung von haben als ich. Aber was ich verstanden habe, ist, dass Lepra eine Bakterie ist, die der Haut angreift und die durch der Haut hindurchgeht und das Nervensystem mit angreift. Lepra bedeutet, wenn man Lepra erkrankt ist oder im Deutschen auch Aussatz, dann hat man zum einen Schmerzen und zum anderen verstümmelt, eigentlich verstümmeln die Hände und die Füße. Und dazu kann die Bakterie von Lepra auch in der Nase kommen und verstümmelt die Nase und hat so seine schreckliche Auswirkung. Ist eine sehr schmerzhafte Krankheit, die dazu auch das Immunsystem mit angreift. Lepra. Der Mann aus unserem Bibeltext hat daran höchstwahrscheinlich gelitten. Wie war das eigentlich? Na, Lepra ist eine Krankheit, die, das kennen wir ja heutzutage sehr gut, die übertragen wird durch Tröpfchen. Ne? Und das ist ja bei Corona, soweit ich weiß, aber das ist mein gefährliches Halbwissen, ähnlich. Ne? Durch Aerosolen zum einen und durch Tröpfchen zum anderen. Na, das war eigentlich, und das ist mit Lepra ähnlich. Und weil das so war, weil die Krankheit hoch ansteckend war, lebten die Leute, die Lepra erkrankt waren, nicht mitten in der Stadt, sondern irgendwo außerhalb. Außerhalb der Stadt, isoliert. Und ich denke, dass wir seit Corona sehr gut miteinander wissen, was es bedeutet, um isoliert zu leben. Ich weiß nicht, wer von euch alle eine Corona-Infektion durchgemacht hat oder wer öfters in Quarantäne musste. Ich bin ganz dankbar gewesen, als wir Corona bekamen, dass wir im Sommer umgezogen sind, dass wir so eine richtig große, noble Plattenbauwohnung jetzt haben, was eigentlich eine großartige Zeit war mit den Kindern. Aber wenn man alleine lebt, ist das eine ganz andere Nummer. Ne? Wenn man auf einmal 2 Wochen so gefühlt abgeschnitten wird oder wenn man ständig in Quarantäne muss und ständig alleine lebt. Das hat vielen von uns, denke ich, viel getan. Und was es dabei vielleicht, sage ich mal vorsichtig als Mensch, der das, der in Familie leben darf, was es vielleicht ein bisschen lindert, ist, dass man heutzutage Zoom und Teams und WhatsApp und Telegram und Instagram und Signal und was weiß ich alles hat, damit man miteinander trotzdem irgendwie im Austausch bleibt und man nicht ganz alleine lebt. In Jesu Tage war lebend in Isolation nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dieser Lepra oder an Aussatz erkrankte Mann lebte außerhalb der Stadt, in dauerhafter Isolation. Das bedeutete keinen Kontakt zu Familie, keinen Kontakt zu Leuten und kein soziales Miteinander. Also der Mann war zum einen sozial so richtig isoliert und zum anderen auch einfach richtig krank. Die unreine Mann mit Aussatz. Und warum betone ich den Begriff Unreinheit ständig? Ein Begriff, was wir nicht so viel benutzen im Deutschen, denke ich. Weil das eigentlich der große Überschrift war. Um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht habt ihr Freunde oder Bekannte, die Muslim sind. Und vielleicht kennt ihr die Begriffe, ne? Haram und Halal. Ne? Und ähnlich spielten die in Jesu Tage eine Rolle. Dinge waren rein oder unrein und waren ähnlich wie im Islam Halal und Haram. Ne? Und jemand, der an Aussatz erkrankt war, galt als unrein und zudem als so richtig bestraft. Die Leute in Jesu-Tagen haben nicht nur gesehen, dass jemand krank war und aufgrund der Krankheit isoliert war, sondern derjenige war in deren Auffassung auch von Gott bestraft. Warum? Es gibt im ersten Teil der Bibel, in dem Alten Testament, gibt es drei Geschichten, wo Leute auf einmal an Aussatz erkrankt waren. Die erste Geschichte spielt bei der Gründung des Staates Israel in der Wüste. Mose, der von Gott berufene Leiter des Volkes Israel, wird irgendwann so ein bisschen gestürzt durch seine Geschwister, durch seinen Bruder Aaron, der eher treue, verbal sehr begabte, aber auch ein bisschen Typ Mitläufer war, und seine starke, ich würde fast sagen, feministische Schwester, die immer gemacht und getan hat und die irgendwann sagte, so, jetzt schieben wir Aaron und Mose mal zur Seite und übernehmen die Leitung. Und das kam nicht so gut an, und weil eigentlich damit die ganze Struktur des Volkes und die von Gott gegebene Leitung gestürzt wurde im Verständnis der Bibel. Und Miriam bekam so eine Woche Aussatz und wurde später geheilt und durfte wieder zurückkommen ins Camp. So, das war für die Leute eine Geschichte, die bei den Menschen in Jesu Tage im Hinterkopf war, zum Thema Aussatz. Aussatz haben Leute, die von Gott bestraft sind. Es gibt noch eine andere Geschichte von Gehazi, jemand, der sich bereichert an irgendwas, was Gott durch Elisa in dem zweiten Buch Könige macht. Der lässt sich dafür gut bezahlen. Da kommt jemand aus Syrien, Naaman, ein Volk, womit man damals im Krieg war, und der lässt sich helfen, weil er an Aussatz erkrankt war. Der wird geheilt, will dann bezahlen, aber das verweigert Elisha. Und daraufhin kommt Gehazi und sagt, wenn sie unbedingt bezahlen möchten, dann können sie nochmal. Er bereichert sich und er bekommt daraufhin Aussatz. Das ist eine zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte ist die Geschichte von König Usia. Und die Könige in Israel, in so ein theokratisches Staatsmodell, die waren zuständig dafür, das Volk nah an Gott ranzuführen und nicht nur sozial und politisch zu leiten, sondern auch religiös. Und König Usia kriegt es hin, eigentlich das Volk in den Abgrund zu stürzen und wird irgendwann auch aussätzig. Ich steige jetzt, auch wenn die Geschichten so im ersten Hinblick vielleicht sich verrückt anhören mögen, da nicht jetzt tiefer hinein, aber es sind so drei Geschichten, darum erzähle ich das, die bei den Leuten im Hinterkopf waren. Also dieser Mann, der aussätzige Mann aus dem Text aus dem Markus-Evangelium, war krank, war sozial isoliert und war in der Wahrnehmung der Leute auch bestraft. War sozusagen, so wie man das in Rostock-Eversang sagt, ein richtig schlechter, böser Mensch, womit man nichts zu tun haben möchte, womit man sich aus mehrerlei Gründen nicht abgibt. So wurde er von den Leuten damals wahrgenommen. Und dieses Verständnis der Leute hat eigentlich noch eine tiefere Ebene. Denn das Judentum des Alten Testamentes galt als ein System, wie man mit Gott zusammen leben konnte, wie man mit ihm in Beziehung war. Und Gott ist heilig, Gott ist makellos, Gott ist perfekt. Und Menschen waren es eben nicht. Und es gab ein ganzes System von sozialen, ökonomischen Gesetzen, die eigentlich eine Art Musterstaat produzieren sollten. Aber auch dazu Gesetze, wie man denn eigentlich mit einem heiligen Gott zusammenlebt, der so anders ist als wir, und wie das gelingen kann, dass Menschen und Gott in Beziehung waren. Also wir sind dann im Buch 3. Mose angelangt. Und in diesem Buch gibt es einen ganzen Kapitel, Kapitel 13, was so handelt über, wie man mit Hautkrankheiten auch umging. Hautkrankheiten, das hat mir mein Allgemeinmediziner verraten, die sind relativ schwer zu diagnostizieren. Wie gesagt, vielleicht gibt es hier einen Dermatologen heute, das weiß ich nicht, der sagt, nee, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es nur von meinem Allgemeinmediziner. Der meinte, Dermatologie ist so eine Sache, da kann man das eine oder andere auch mal falsch diagnostizieren. Und, und man merkt eigentlich in diesem Kapitel, im 3. Buch Mose, wie man versucht irgendwie zu diagnostizieren und wie man entdeckt, ob ansteckende Krankheiten in dieses Mustervolk Israel damals eine Rolle spielten. Und Leute, die ansteckend krank waren, die mussten eben isoliert werden. Das konnte dann auf einmal auch Lepra sein. Und was mussten die Leute tun? Die mussten lange Haare fürs Gesicht halten, damit sie irgendwie die Krankheit nicht weitergeben konnten. Und sie mussten ständig, wenn jemand in der Nähe war, ganz laut rufen, unrein, unrein. Und um in der Beziehung mit Gott sein zu können, bei dem Volk Israel, in dem ersten Teil der Bibel, war es ganz wichtig, dass man rein war, dass man sozusagen kultisch rein war. Dass man mit diesem heiligen Gott, der ganz anders ist als wir, der makellos ist und der perfekt ist, dass man konnte nur in Beziehung mit ihm leben und sein, wenn man wirklich gereinigt war. Und dazu gehörten Dinge wie Opferkult und rituelle Reinigung, alles Dinge, die uns vielleicht als westliche Menschen relativ fern sind. Wir haben da nicht so viel Gefühl für und nicht so viel Vorstellung von. Aber das spielt eine wichtige Rolle, weil Gott begegnet man nicht mal so. So, ich fasse mal zusammen. Ein unreiner Mann, der körperlich krank war, der sozial isoliert war, der in der Wahrnehmung seiner Zeitgenossinnen und Genossen als bestraft galt und der dazu auch als religiös unrein galt, lebt außerhalb der Stadt. Und was macht er? Was erzählt uns Markus in seinem Evangelium? Der hat gehört, dass Jesus in der Stadt war und Jesus war wahrscheinlich in der Synagoge. Und in der Synagoge, was war das? Das war so eine Art Gottesdienst, wo aus Bibeltexte gelesen wurde und darüber gesprochen wurde. Das hat er gehört. Und was macht er? Diesen isolierten Mann geht aus seiner verhängten Isolation raus, macht sich auf den Weg und geht mitten in die Stadt hinein, zu Jesus hin. Und was steht denn da? Er kommt zu ihm und er fällt auf die Knie, fleht ihn an und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Für die genaue Leser, er sagt nicht, wenn du willst, kannst du mich heilen, er sagt reinmachen. Aber er kommt zu Jesus und er hat erkannt, diesen Jesus, der kann bei mir wirklich alles verändern. Also ein Mensch total isoliert und abgelehnt, macht sich auf den Weg in die Stadt hinein zu Jesus und macht das, was er überhaupt nicht durfte und musste wahrscheinlich erstmal durch ganz viel Ablehnung hindurch. Und er fleht Jesus an, reinig mich. Wie reagiert Jesus? Wenn man so eine Geschichte liest, denkt man, na klar, vielleicht, aber normalerweise hätte Jesus ihn sofort aus der Stadt wieder rausschicken sollen, weil er hat verstoßen gegen die geltenden Vorschriften. Aber ganz anders, Jesus ist von tiefem Mitleid ergriffen, steht hier. Und er streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Jesus und Unreinheit. Jesus ist von tiefem Mitleid ergriffen. Das kann man unterschiedlich übersetzen. Das steht im Griechischen, in der Urtext eigentlich von, ja, wie Markus auch seinen Bericht über Jesus geschrieben hat, ein Wort im Griechischen, was wofür wir eigentlich im Deutschen, aber eigentlich auch im Niederländischen kaum Vokabeln haben. Jesus ist zutiefst berührt. Das steht so was wie, Jesus ist bis in die Nieren bewegt. Jesus ist eigentlich mit seinem ganzen Körper vom Mitleid, von Trauer über die Situation bewegt. Bei uns ist Mitleid manchmal so ein Wort, was wir einfach benutzen. Ne? Aber das ist hier eine sehr tiefe Form von Mitleid, was Markus hier aufschreibt. Jesus sieht diesen Menschen, der isoliert ist, der krank ist, der abgelehnt wurde, der nicht mitmachen konnte in religiöser Hinsicht, der eigentlich komplett verloren war für die Leute. Er sieht ihn und er ist, hat nicht irgendwie ein bisschen Mitleid, nee, er ist zutiefst bewegt. Und was macht er? Er streckt die Hand aus und er berührt ihn. Jesus berührt jemanden, der hoch ansteckend ist. Stellt Kontakt her. Und er sagt, ich will es, sei rein. Jesus macht das Leben des Mannes komplett anders. Er verändert es, er stellt es auf den Kopf und er ist bewegt. Und ich finde das großartig, dass wir das an so vielen Stellen in der Bibel lesen, dass Gott mit unser Leid, mit dein Leid, mit mein Leid, kleiner oder größer, bewegt ist, dass ihm das nicht egal ist. Wir leben in einer Welt, worin so viel los ist. Ne? Also Krieg in Ukraine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, ich konsumiere so viele Nachrichten darüber. Ich möchte das verfolgen. Ich war vor ein paar Wochen an der slowakisch-ukrainischen Grenze und ich habe da Mütter gesehen, wie meine Frau, ne? Und wie meine Kinder, die da über die Grenze kommen und die fix und fertig sind und wie Menschen sich da auf den Weg machen, ne? Und alles hinter sich lassen müssen. Und eine Frau, die mir erzählte, dass sie in Kiew mit ihrer jungen Familie jede Nacht im Schutzbunker musste unter dem Haus, weil gebombt wurde. 4-5 Mal in der Nacht. Also ich habe junge Kinder. Ich mag sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Und das sind nur Geschichten, die mich begegnet sind. Aber das ist so viel Leid. So wahnsinnig viel Leid. Und wir gucken darauf und wir sind alle berührt, glaube ich, und auch überfordert. Man weiß nicht, was man hoffen soll, man weiß nicht, was man tun soll. Und man fragt sich immer wieder, glaube ich, wo ist Gott in so einer Situation? Das ist vielleicht groß, ne, und Nachrichten, aber auch manchmal ins eigene Leben, ne, wo es Dinge gibt, die einem so richtig belasten können. Jesus ist derjenige, der von tiefem Mitleid ergriffen ist, der nicht weit weg ist und es sich irgendwie anguckt, sondern als Gott in Jesus zu uns auf dem Weg sich machte und Mensch wurde, war er von tiefem Mitleid ergriffen. Und Jesus ist derjenige, der mitten in dem Elend dieser Welt kommt, der seine Hand ausstreckt nach jemandem, der hochgradig krank war und der eigentlich als unrein galt. Jesus, Gott selbst, der Reine, berührt jemanden, der unrein. Steht hier, dass Jesus seine Hand ausstreckt. Ne, der berührt ihn nicht nur, der streckt so richtig seine Hand aus. Und das ist in der Bibel immer ein Zeichen von Gottes Macht und Gottes Eingreifen. Jesus streckt die Hand aus und berührt diesen Menschen. Und er sagt, ich will es, sei rein. Und im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war gereinigt. Auf einmal kein soziales Isolement mehr. Keine Krankheit, die einem so richtig kaputt macht und auffrisst, wogegen es heutzutage Gott sei Dank Medikamente gibt. Man kann Lepra, glaube ich, relativ gut behandeln, wenn die Medikamente denn da sind, wo sie auch hin sollen, weil Lepra gibt es nur an Ecken dieser Welt, wo eben wenig Medikamente vorhanden sind. Aber der Krankheit verschwand. Der Mann konnte wieder in seinem sozialen Umfeld leben und galt auf einmal nicht mehr als von Gott verflucht, sondern als rein, als reingesprochen. Rein und unrein, das sind so Begriffe, womit wir wenig zu tun haben wahrscheinlich. Der Mann galt als unrein. Und eigentlich galt in dem ersten Teil der Bibel das ganze Volk Israel als unrein. Und der Abstand zwischen Gott und Mensch war immens, weil das passte überhaupt nicht zusammen. Gott als heilig, als pur, als perfekt und Menschen als fehlerhaft. Menschlich nennt man das auf Deutsch, glaube ich. Also, und ich finde, das sind so Dinge. Wie sieht das denn eigentlich aus im Alltag? Was bedeutet es, wenn die Bibel über Menschen spricht in Begriffe wie rein und unrein? Wie über Sünde und über fehlerhaft sein. Ich finde, wir entdecken, glaube ich, miteinander in unserer Zeit, schon ein bisschen länger, aber dass es so viele Dinge gibt, woran wir irgendwo kollektiv mitschuldig sind und wo wir gleichzeitig nicht so richtig rauskommen, oder? Wenn es um Handel geht und um faire Handelsbeziehungen. Wenn es um Klimawandel geht. Ja, also was wir durch unser Verbrauch produzieren und wo gleichzeitig jetzt der Horn Afrikas wieder Dürre erlebt. Ja, das ist so groß und man versucht wahrscheinlich links und rechts ein paar Verhaltensmuster zu durchbrechen, aber man merkt, mehr als das Versuchen gelingt eigentlich kaum. Oder? Oder kulturelle Überheblichkeit, was in uns alle drin steckt. Ne? Also ich war auf so einer Konferenz in der Slowakei unterwegs und das war so ein Austausch mit slowakischen Christen und da wurde eine Konferenz ganz anders gestaltet, als wir mit so einer niederländischen Gruppe, die da waren, machen würden. Und darüber redet man dann. Ne? Also wieso so frontal? Könnte man das didaktisch nicht besser machen? Hätte es nicht mehr Austausch gebraucht? Und sofort ist man da als Ausländer in komplett andere Kultur, wo man zu Gast ist und macht eigentlich die Vorgaben. Ein kleines Beispiel, aber ich denke, in uns steckt viel Superioritätsgefühl manchmal, ne? In unserer westlichen Kultur, wie wir auf anderen schauen und eigentlich wir die Kompetentesten, die Schlauesten, die Gebildeten und so weiter und so fort sind. Das sind so Dinge, die wir in unserer Zeit entdecken und wovon man merkt, dass es in einem drin steckt und man gleichzeitig merkt, ich komme da kaum raus oder ich habe es noch nicht erkannt. Ne? Also wo man merkt, man ist vielleicht fehlerhafter, als man eigentlich gehofft hatte. Und das sind so große Dinge, aber ich finde es auch im Kleinen. Ne? Ich saß gestern mit Bene im Zug, also wir haben versucht, Flixtrain zu fahren. Das war auch das letzte Mal. Dann sind wir später doch mal wieder bei der Deutschen Bahn eingestiegen, weil der Flixtrain kam nicht. Wir haben uns überhalten über Erziehung, ne? Und wie man selbst erzogen wurde und wie man das selbst so macht. Ne? Und ich merke, so diese Woche, ne, so richtig viele Menschen und richtig viel mit Menschen unterwegs. Und da kommst du dann so abends nach Hause und da bist du so fix und fertig. Und da habe ich 3 ganz lebendige Kinder und dann will ich einfach nur offline, ne, so richtig out. Und ich merke, wie Überforderung und Müdigkeit mich dazu bringt, viel schneller autoritärer zu erziehen, als ich eigentlich wollen würde. Ne? Wie man in sich selbst Teile der eigenen Erziehung zurückfindet, die man eigentlich hinter sich lassen wollte. Aber wie viele Dinge man eigentlich unbewusst manchmal macht, die man eigentlich gar nicht möchte. Ne? Und das gibt es an vielen Stellen, glaube ich. Dinge, wo wir merken, wir würden gerne eine bessere Version von uns selbst sein, oder? Wir würden gerne bessere Freunde sein. Ich würde gerne ein liebenswerterer Ehemann teilweise sein für meine Frau. Und andersrum, ja, also wo man merkt, man hängt irgendwo. Vielleicht ist das, was die Bibel irgendwie beschreibt, wenn es um Unrein geht. Wenn wir fehlerhaft sind und wir haben so alle unsere Themen und das darf jeder von mir aus gerne für sich reflektieren. Aber Gott ist eben nicht so. Ne? Gott ist der Perfekte, der Makellose, der ja, wo es eben immer rund läuft. Ne? Und wir passen nicht zusammen. Gott und wir. Aber Jesus ist derjenige, der aus dieses Perfekte kommt und sich zu uns auf den Weg gemacht hat und da einen unreinen, geurteilten Menschen berührt. Und nicht nur heilt, sondern reinigt, ihm Reinheit zuspricht. Und ich glaube, dass das so viel verändert, dass wir von Gott her es zugesprochen bekommen, dass wir rein sind, dass wir zutiefst gut sind in seinen Augen, dass er uns mit unserer Imperfektes irgendwie annimmt. Dass wir dann natürlich immer noch eine Verantwortung haben, keine Frage, aber er nimmt uns an. Es gibt eine Identität und eine tragende Kraft, die so tief geht, dass es uns wirklich hält. Ich darf mein Leben teilen in Rostock-Eveshagen und wir merken immer wieder, wie oft wir darauf kommen mit Männern. Wenn es um Angst geht, Also wir machen so, muss ich mal kurz erzählen, wir machen so Burger mit Männern zusammen. Das ist nicht so klimagerecht, aber es passt irgendwie total gut zum Viertel und wir wollen auch wieder kontextualisiert arbeiten. Und wir machen dann so Burger und wir essen dann zusammen und wir gucken uns was an und es geht dann oft über Fußball, weil das ist dann so der Einfallstor und dann reden wir über Dinge wie Angst und Konflikte. Und der Relevanz, dass man Jesus gehören darf, ist so groß, merke ich immer wieder, für meine Ängste und für die Art und Weise, wie ich mit Konflikten umgehe, dass Dinge, die mir passieren, mir nicht, eben nicht Grund und Boden nehmen, sondern dass ich zutiefst ihm gehöre und in ihm gehalten bin. Jesus und Unreinheit. Das Evangelium macht uns von unreinen Menschen, von Menschen, die haram sind, halal. Wir werden von unheilig zu heilig. Wir haben so eine Vorbereitung, ne, da sitzen wir so miteinander im Büro oder wir laufen uns über den Weg und habe ich so Ben und Linda mal so ein bisschen gefragt, ne, so aus Nicht-Muttersprachen ist das ja manchmal so eine Nummer. Ne? Also was ist eigentlich was hört man beim bestimmten Begrifflichkeit? Ne? Also was ist eigentlich, gibt es eigentlich Reinheit und Unreinheit in der deutschen Gesellschaft? Ne? Und wie funktioniert das? Und Linda, ich fand, du hattest so ein super griffiges Beispiel. Ne? Also unrein, sagte Linda, das ist, wenn du in der Berliner U-Bahn hineinsteigst, so Rush Hour und es ist irgendwo relativ leer, dann weißt du, da sitzt irgendwann irgendwo jemand, der ist obdachlos. Weil alle denken, naja, nee, ich setze mich mal ein bisschen weiter entfernt. Das ist unrein in unserer Gesellschaft. Das sind in Rostock beobachte ich das auch hin und wieder, aber dann sind es öfters keine Obdachlose, aber Menschen mit einem riesen Alkoholproblem. Wir haben in Rostock-Evesheim so drei Spots, so drei Orte, wo Menschen sich treffen mit einem Alkoholproblem. Öffentlich auf der Straße. Das ist zum einen gegenüber Lidl, da gibt es so einen kleinen Kiosk, wo man dann sein Bier trinken kann und sich hinsetzt. Und dann gibt es noch vor Edeka so eine große Mauer und das nennt man die Klagemauer und da sitzen auch Gruppen. Und die beiden Gruppen, die sagen, bei uns ist es eigentlich, wir haben unser Problem, bei uns ist nicht so doll, ganz schlimm ist das Windspiel bei Penny. Und da gucke ich jeden Tag drauf und das ist richtig schlimm. Aber das sind alles Menschen, die sich selbst, glaube ich, so unrein erleben, dass sie sagen, ist mir egal, ich trinke ab sofort mein Bier und mein Schnaps auf öffentlicher Straße. Also Hauptsache Gemeinschaft und ich bin nicht mehr allein. Und diese Menschen, darauf wird herabgeschaut. Die gelten, glaube ich, in Rostock-Evesheim als unreine Menschen. Ich habe mich mal dazwischen gesetzt und beobachtet, wie die Gruppe angeguckt wird. Unreine Menschen in unserer Gesellschaft. Wo kommt Unreinheit noch mehr vor? Ich glaube in der Wahrnehmung der eigenen Wohnung. Wie ist das eigentlich, wenn man eine Wohnung hat, die nicht so aussieht, dass man gerne Menschen empfängt? Wir haben einen Mann bei uns im Stadtteil, der psychische Probleme hatte und der immer, um sich zu trösten, Sachen gekauft hat. Und irgendwann hat er so viele Sachen gekauft, dass er sagt, ja, ich habe jetzt ein Problem, weil mein Fenster zur Balkon hier ist kaputt. Und da muss jetzt die Wohnungsgenossenschaft kommen, aber die kommen da eigentlich nicht mehr ran, weil da stehen so viele Sachen davor. Und da bieten wir ihm Hilfe an, aber er lehnt das eigentlich ab, weil wenn wir in die Wohnung kommen, da fühlt er sich, glaube ich, so richtig unrein. So richtig, ich habe mein Leben nicht im Griff. Oder Menschen mit psychiatrischen Problemen gelten, glaube ich, auch als unrein. Menschen, die unberechenbar sind, gibt es ja in Großstädten im öffentlichen Raum regelmäßig. Vielleicht aber kämpfst du selbst mit psychischen Problemen und hast das Gefühl, dabei nicht angenommen und nicht gesehen zu werden. Und ärgerst dich über dich selbst und kommst dir selbst immer wieder vor, als unrein. Einsamkeit ist auch so ein Thema. Wenn man keine Menschen hat, und davon gibt es, glaube ich, immer mehr in unserer Gesellschaft, nicht nur in Rostock-Evesheim, Menschen, die keine Kontakte haben, Wir lernen Menschen kennen, die keinen Kontakt zu den Kindern haben, keinen Kontakt zu Verwandten, keinen Kontakt zu Arbeitskollegen und keine Freunde haben. Das bedeutet ein Leben in absolutes Isolement, ganz alleine, jeden Tag wieder. Und es ist schön, finde ich, wenn es gelingt, um im Kleinen so ein bisschen was zu leben von der Geschichte, die Markus uns erzählt, wo Jesus Menschen, die unrein sind in der Gesellschaft, wie man die begegnen darf, wie man darin Jesus nachfolgen kann, wie das Evangelium uns innerlich bewegt oder bewegen darf, wie wir nicht beim einfachen Mitleid hängen bleiben, sondern bewegt sind von den Menschen um uns herum. Und ich sage ganz ehrlich, das hat man mal mehr und mal weniger. Und wie man sozusagen im übertragenen Sinne seine Hand ausstreckt und Menschen Heilung zuspricht oder Heilung bringt oder Heilung gibt, wie was sichtbar werden darf von Gottes heile Welt. Das ist ganz wichtig, glaube ich. In einer Welt, worin Leistung wichtig ist. Du kannst ja so richtig erfolgreich sein, wenn du willst. Wenn du dich anstrengst, dann kannst du werden, was du willst, oder? Und wenn du dich nicht angestrengt hast, dann wolltest du nichts werden. Oder wenn du nicht geworden, was geworden bist, hast du dich nicht angestrengt. Stimmt das? Ich glaube es nicht. Aber ich glaube, dass das die Botschaft ist, die ganz oft laut gepredigt wird und die Menschen wirklich kaputt macht. Ich erzähle ein paar kurze Geschichten über, wie das bei uns so sich im Alltag anfühlt. Wir machen jeden Mittwochvormittag ein Straßencafé, wo wir eigentlich so vor Edeka, so in der Nähe der Klagemauer, Kaffee trinken. Und der Kaffee ist immer kostenlos, weil wir glauben, dass Evershagen mehr Gemeinschaft, mehr Miteinander und weniger Einsamkeit braucht. Und wir hören Menschen zu und wir versuchen, für sie da zu sein. Und eines Tages kam ein Mann zu uns hin und er sagt, ah, was ist das? Ist das hier Kirche? Ihr könnt mich nicht bekehren. Und er dockte immer weiter an. Und er merkte, obwohl ich eigentlich als unrein gelte und ein Alkoholproblem habe, darf ich hier sein. Und nach gut einem Jahr bei uns unterwegs und regelmäßig bei uns zu Hause Mittagessen, mal nüchterner und mal weniger nüchtern, sagte er, ich will mich auf den Weg machen. Ich mache eine Entgiftung und danach eine Therapie. Er hat schnell seine Entgiftung gemacht, ging relativ zügig und seine Therapie dauerte leider viel zu lange. Aber wir sind dran geblieben und er hat seine Entgiftung gemacht. Und ist seit längerer Zeit jetzt trocken. War zu DDR-Zeiten bei der NVA, in der Armee, heißt wichtige Stellung, gutes Gehalt, hochprivilegiert und nach der Wende seinen Job verloren und eigentlich nie wieder richtig Fuß gefasst in seine eigene Wahrnehmung und voller Frust darüber. Und jetzt, mit 57, macht er nochmal eine Umschulung zu Lokführer und ist fast fertig. Und wir haben am Wochenende gefeiert mit Kuchen, dass er seine theoretische Prüfung bestanden hat. Und er möchte auch umziehen, weil er wohnt schon über 15 Jahre in einer Wohnung, die eigentlich eine zeitliche Wohnung hätte sein sollen und die auch so eingerichtet ist. Und ich durfte bei ihm in der Wohnung kommen, als erster Mensch seit seinem Einzug, sagte er. Und das sind Momente, wo man merkt, dass jemand einem die Tür aufmacht und sich einlässt. Zum Thema Einsamkeit haben wir einen Mann, der jeden Mittwochvormittag sich eine Stunde in der Straßenbahn setzt und zu uns hinkommt, zum Straßencafé, der keinen Mensch hat. Die Mutter über 90 und im Pflegeheim. Und er ist jeden Mittwoch bei uns. Und was wir öfters beobachten bei Menschen, die einsam sind, ist, dass Gemeinschaft so richtig gut tut. Dass Menschen, die etwas auffällig sind im sozialen Verhalten, nachdem sie länger in Gemeinschaft sind, eigentlich immer sozialer werden. Und wie Gemeinschaft eine heilende Kraft sein kann. und wie es uns miteinander gelingt, um Menschen mit sehr auffälliger psychischer Krankheit zu integrieren und mitleben zu lassen, auch wenn das manchmal nicht einfach ist, wenn jemand eine ganz andere Wirklichkeitswahrnehmung hat als der Rest. Warum erzähle ich das? Ich erzähle es nicht, weil ich unsere Erfolge hier auftischen möchte. Weil wir sind Menschen, die leben von Gottes Gnade. Und wenn was sichtbar wird von Jesus in Rostock-Evesheim und wenn was sichtbar wird von seiner Zuwendung zu dem Menschen hin, dann ist das absolut Gottes Gnade und Gottes Heilige Geist, der uns das gibt. Weil wir sind nichts Besseres als unsere Nachbarn und ich hoffe auch nie, dass wir so wirken. Ich erzähle das, weil es, glaube ich, wichtig ist, miteinander darüber zu sprechen, wie wir Jesus hier und jetzt und heute nachfolgen können. Wie wir in seinem Namen Menschen, die sich unrein fühlen, die Reinheit Gottes zusprechen können. Und wenn wir dafür keine Sprache verwenden, dann einfach ins Tun. Und vielleicht auch mal irgendwas machen, was mal wehtut. Jesus hat einen hochansteckenden Mann berührt und geheilt. Es braucht nicht immer nur schön und bequem sein. Und wenn Jesus bei einem ist, dann ist alles möglich. Ich bin dankbar, dass unser Stadtteil durch uns, durchs Evangelium verändert. Dass Gott uns einsetzt, dass Evesheim immer ein schöneren Ort wird. Und dass immer mehr entdeckbar wird von dem Evangelium für Leute, die da sonst wahrscheinlich nicht nachgefragt hatten. Und ich bin euch dankbar, ihr liebe Gemeinde hier, dass ihr uns unterstützt, dass ihr dabei seid, dass ihr super tolle Mitarbeiter von euch zu uns geschickt habt, womit ich richtig gern zusammenarbeite. Vielen Dank. Ich danke euch, heute hier zu sein. Und ich wünsche euch vom Herzen gern Gottes Segen dabei, in dieser Stadt unreine Menschen die Reinheit Gottes zuzusprechen. Menschen, die sich unrein fühlen, die Reinigung, die Jesus uns gibt, auszuleben. Gottes Segen dabei. Amen.